Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Beim Geld hört sprichwörtlich zumindest die Freundschaft auf. Und naja, wenn man sich anschaut, wie viele Erbschaftsstreitigkeiten es in Familien gibt, dann ist da wohl vielleicht auch was dran. Und wenn dann noch statt familiärer Freundschaft politische Konkurrenz obendrauf kommt, ja, dann hat man ungefähr die unfriedliche Mischung, die gerade zu beobachten ist, zwischen Bund und Ländern in Sachen Entlastungspakete. Es geht ums Geld, aber es geht nicht nur darum, wer welchen Anteil trägt und tragen kann. Es geht auch um Grundsätzliches und, weil die politische Konkurrenz dabei ist, vielleicht manchmal auch irgendwie ums Prinzip. Frank Capellan, unser Hauptstadtkorrespondent, beobachtet das für uns.
Ehe sich der Kanzler mit den Ministerpräsidenten trifft, muss Olaf Scholz erst einmal seinen Doppelwumms vor den Europäern rechtfertigen. Mark Rutte ist in Berlin der niederländische Premier. Da wehrt sich Scholz gegen Vorwürfe, mit dem 200 Milliarden Euro Abwehrschirm Deutschlands käme es zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU. Wir sind ja nicht die Ersten, die etwas gegen die explodierenden Energiepreise tun, betont der Sozialdemokrat.
Einige sind ja schon längst dabei, mit großen Unterstützungsmaßnahmen exakt das zu tun, was wir uns jetzt für dieses Jahr und die nächsten beiden Jahre vorgenommen haben. Das ist vielleicht nicht jedem gleich aufgefallen. Die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, sind ja dazu da, Stützungsmaßnahmen zu finanzieren in 22, 23 und 24. Es geht also nicht nur um einen kurzen Zeitraum in diesem Jahr, aber die Hauptaufgabe ist, die Preise müssen runter.
Genau das erklären auch die Länder, nur stellt sich die Frage, wie die Entlastungen beim Gaspreis aussehen werden. Eine Kommission wird bis Mitte Oktober klären, wie die Hilfen für Privathaushalte und Unternehmen ganz konkret aussehen sollen. Das wiederum hat Folgen für die weiteren Entlastungen. Das 65 Milliarden Euro Paket der Bundesregierung harrt der Umsetzung und viele Ministerpräsidenten fragen sich, ob sie tatsächlich, wie von Finanzminister Christian Lindner geplant, 19 Milliarden Euro beisteuern müssen, wenn der Bund doch bei den Energiepreisen vorlegt. Sozialdemokrat Stefan Weil aus Niedersachsen, neuer Chef der Ministerpräsidentenkonferenz.
Solange wir noch nicht ganz genau wissen, welche Teile der Bevölkerung werden denn jetzt in welchem Maße entlastet, können wir relativ schwer auch die Frage beurteilen, wo braucht es zusätzliche Hilfsprogramme, welche Bereiche sind nicht erfasst etc. etc. Deswegen kann das heute keine abschließende Beratung sein, sondern es kann nur ein Zwischenstand sein.
Hendrik Wüst, Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, hatte schon am Morgen im Deutschlandfunk vor allzu großen Erwartungen des Finanzministers gewarnt. Kurz vor dem Treffen mit dem Kanzler legt der Christdemokrat nach. Erst wenn klar ist, was Energie kostet, können wir passgenau die weiteren Entlastungen auf den Weg bringen und die Lasten entsprechend verteilen.
Abwehrschirm 200 Milliarden, das ist bekannt. Was die Auswirkungen angeht, ist das noch ein bisschen eine Wundertüte. Keiner weiß genau, was drin ist, aber alle freuen sich schon mal. Jetzt muss Klarheit her, was das für jeden Einzelnen bedeutet, was das für die Familien bedeutet, was das auch für die Unternehmen bedeutet.
Finanzminister Christian Lindner wirbt bei seinen Brüsseler Kollegen unterdessen für den 200 Milliarden Abwehrschirm. Und gegenüber den Bundesländern macht der FDP-Chef im ZDF klar, dass er eine starke Beteiligung an den weiteren Entlastungen erwartet.
Man muss sich gegenseitig helfen, aber es kann auch nicht sein, dass, wenn ich das in aller Höflichkeit so sagen darf, Länder einfach Koalitionsvorhaben umsetzen, Haushaltsüberschüsse erzielen und der Bund ist in den tiefen roten Zahlen und muss Krisenmanagement machen.
Klar, wir werden unseren Anteil leisten, verspricht die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Sozialdemokratin Franziska Giffey.
Und trotzdem gibt es ein paar grundsätzliche Fragen, was den öffentlichen Nahverkehr, die Krankenhausfinanzierung, die Flüchtlingsfrage angeht, wo wir noch mal sprechen müssen.
Beispiel öffentlicher Personennahverkehr. Berlin prescht mit einem 29-Euro-Ticket voran, fordert aber gleichzeitig deutlich höhere Finanzspritzen vom Bund zur Instandhaltung von Bahnstrecken. Die Länder sind bei der Unterbringung von Flüchtlingen oftmals am Limit und drängen auf mehr Geld vom Bund. Die Krankenhäuser wiederum brauchen wegen der gestiegenen Energiepreise dringend Unterstützung. Das Feilschen darum, wer all die Milliarden bezahlen soll, ist in vollem Gange und dürfte nach der heutigen Runde mit dem Kanzler noch lange nicht beendet sein.
Ja, so schätzt das unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan ein. Wir schauen also, was da politisch noch rauskommt. Es gibt ja aber neben diesem politischen Streit auch um Details, wie gehört, auch eher grundsätzlichen Protest seit einiger Zeit. Und den gibt es vor allem in einigen östlichen Bundesländern. Protest, der zum Beispiel gestern am Tag der Einheit gezeigt hat, dass die Sicht da sehr verschieden ist zwischen Ost und West. Protest, der teilweise auch instrumentalisiert wird, der manchmal gesteuert wird durch rechte Kräfte, der manchmal auch ein bisschen diffus daherkommt. Aber jetzt wäre es natürlich auch ein bisschen zu einfach zu sagen, da gehen halt immer welche auf die Straßen und die sind alle Opfer von Instrumentalisierung oder selber extrem. Deshalb schauen wir uns das ein bisschen genauer an, ob man den Osten, was auch immer der Osten ist, da hätte besser mitdenken können, politisch. Benjamin Höhne ist Mitglied bei der dritten Generation Ost, einem Netzwerk von Wendekindern und Nachwendekindern, Politikwissenschaftler, forscht zu Parteien und Populismus. Guten Tag, Herr Höhne.
Guten Tag, Herr Stucke.
Ihr Netzwerk, damit wollen Sie ja Wendekindern und Nachwendekindern eine Stimme geben. Was sagt Ihre persönliche Stimme denn gerade zu diesen aktuell angedachten Entlastungen?
Das ist ja jetzt das dritte große Paket, was die Bundesregierung gemeinsam mit den Landesregierungen beschließen möchte. Und man kann sagen, dass der Tankrabatt, glaube ich, bei vielen aufgrund der explodierenden Spritpreise kaum ankam. Dann gab es das 9-Euro-Ticket, das in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands nur geringe Effekte entfalten konnte. Und nun möchte man mit einem großen Kaliber sozusagen auch breitere Bevölkerungskreise unter die Arme greifen. Ich glaube, das ist richtig. Dennoch gibt es im Osten wie im Westen eine Furcht vor dem, was da kommt. Und das ist eine ganz diffuse Gemengelage. Da spielt vieles hinein. Da ist sicherlich Russland mit dem Ukraine-Krieg und der drohenden Eskalation, Stichwort Atomkrieg. Das sind die Geflüchteten aus der Ukraine, die wir gern aufnehmen, aber sicherlich auch die Politik dann gefordert ist, sozusagen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie wir das gemeinsam stemmen können. Mhm. Und das ganz, ganz große Problem im Osten, die steigenden Preise, die Gaspreise, die Inflation. Und ich glaube, viele befürchten, dass sie das nicht stemmen können. Und da ist tatsächlich im Osten auch ein Punkt, weil ja, wenn wir uns anschauen, ökonomische Indikatoren tatsächlich mehr Geringverdienende sind, eine geringere Vermögensbasis aus Wertanlagen, Wohneigentum anbelangt, höhere Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort.
Das ist ja auch etwas, wo gerade am Tag der Einheit auch immer mal wieder darauf hingewiesen wird, dass wir eben, was die Lebensverhältnisse angeht, noch keinen einheitlichen Zustand, wenn man so will, erreicht haben. Aber trotzdem, Sie haben es angesprochen, sind natürlich manche von diesen Sachen welche, die im Westen wie im Osten Menschen treffen werden. Jetzt beobachten wir aber diese protestierende Unzufriedenheit auf der Straße eben dann doch besonders im Osten. Sind viele Ostdeutsche einfach besonders unzufrieden oder finden sie sich bei all diesen diffusen Dingen leichter zusammen unter einem Label, wie auch diesem etwas vereinfachenden, die Ostdeutschen gehen auf die Straße? Oder ist wirklich die Politik der Bundesregierung klar kritischer für den Osten?
Ja, ich glaube, da kann man sich von verschiedenen Perspektiven aus annähern. Eine wäre die, dass man auf die Bevölkerungsbefragung schaut und da tatsächlich über die Jahre hinweg relativ stabil sehen kann, dass die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie und seinen Institutionen im Osten geringer ausgeprägt ist als im Westen. Und das hat wiederum verschiedene Ursachen, wobei man als eine Ursache sicherlich auch darüber reden muss, was die Repräsentation ostdeutscher in Führungspositionen anbelangt. Und sich aus der Sicht, und das kommt durchaus auch in Anführungsstrichen bei dem einfachen Volk an, dass sozusagen Ostdeutsche in geringerem Maße vertreten sind, als sie es eigentlich sein sollten, dass daraus dann gewisse politische Unzufriedenheit erwächst. Mhm. Und das ist sozusagen ein Punkt, den könnte man jetzt vertiefend behandeln. Ich glaube aber auch eben auch, dass es die existenziellen Sorgen gibt, nämlich wer überlegt, ob er die nächste Klassenfahrt seiner Tochter noch bezahlen kann oder ob er die Heizkosten stemmen kann, dann ist man am Existenzminimum und dann würde ich da nicht von Befindlichkeiten sprechen. Können aber auch soziologische Fragen stellen und zum Beispiel fragen, wie geht's den Leuten dort und das Thema Einsamkeit zum Beispiel thematisieren und auch dies wieder vor dem Hintergrund, dass in Ostdeutschland zivilgesellschaftliche Organisationen ja viel schwächer ausgeprägt sind, die sozusagen solche Einsamkeitsaspekte auffangen können. Also aber viele Menschen sind institutionell weniger gut eingebunden.
Aber das heißt, ganz kurz gefragt, ist der Blick der Bundespolitik dann offensichtlich, wenn ich das bei Ihnen höre, eben nicht genau genug Richtung Osten?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Blick der Bundespolitik gerade unserer westdeutschen Freunde und Freundinnen oftmals doch sehr stereotyp ist auf den Osten. Und das ist auch ein Anliegen im Netzwerk Dritte Generation, dass man eben darauf abzielt, dass der Osten viel vielschichtiger ist, viel diverser ist, als er in einfachen Narrativen oft wahrgenommen wird. Und ihr habt die Montagsdemonstrationen angesprochen, die haben ja eine ganz, ganz lange Tradition. Und die waren ja ganz, ganz wichtig, dass die DDR zusammengebrochen ist und der Osten den gemeinsamen Weg in den Westen gehen konnte und danach daraus die Bundesrepublik Deutschland als wiedervereintes Gebilde erwachsen ist. Sehen dann aber in der jüngeren Vergangenheit, dass versucht wird, an diese Tradition von rechter Seite anzuknüpfen, Angst zu schüren. Und das ist nicht nur die AfD, sondern das sind auch weitere rechte Netzwerke, die eine Angstpolitik proklamieren und sich zum Beispiel dabei auch an Putin anbiedern.
Sie haben unter anderem vorhin auch genannt, das mangelnde Vertretensein eben zum Beispiel in Führungsebenen. Dann beobachtet man gleichzeitig interessanterweise, um da ein Beispiel zu nehmen, aber dass es dann auch wieder eine Person schafft, wie Höcke von der AfD, der auch aus dem Westen kommt, sozusagen die Stimme zu erheben irgendwie und damit Erfolg zu haben. Warum funktioniert das?
Ja, also man sieht, glaube ich, die Befindlichkeiten und man kann noch ein Stückchen weiter ausholen und sagen, dass die einzige ostdeutsche Interessenvertretungspartei, die rein ostdeutsche Interessenvertretungspartei, die PDS, spätere Linke, war eben nicht nur wahrgenommen als eine postsozialistische Partei, sondern auch ein Stück weit als Sprachrohr von Ostdeutschen gewählt worden ist. Und die Linke ist zunehmend in die Bredouille geraten, auch weil sie zwiespältige oder ambivalente Töne aussendet. Und die AfD versucht ihr, diese Stellung im Parteiensystem ein Stück weit streitig zu machen, knüpft dabei an Nachwendetraditionen an. Aber ich glaube, das ist ganz leicht zu durchschauen. Mhm. Und aus meiner Forschung her würde ich sagen, soziale Themen sind nicht wirklich Herzensangelegenheiten der Rechtspopulistinnen.
Was würden Sie sich denn wünschen, was bei diesen jetzt Detailverhandlungen zwischen Bund und Ländern noch rauskommt? Oder sagen Sie, das spielt jetzt für das, worüber wir gesprochen haben, gar keine Rolle mehr, weil es geht eher darum, mal langfristig genauer hinzuschauen?
Ja, es ist, glaube ich, beides. Also es braucht die materielle Unterstützung für Menschen, die am Existenzminimum leben, im Osten wie im Westen. Da wird man heute, und die Tagung läuft ja gerade, der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler, da wird man sicherlich einiges auf den Weg bringen, was soziale Härten abfedert. Mhm. Und dann ist die langfristige Aufgabe tatsächlich aber die, daran mitzuwirken, auch durch einen differenzierteren Blick, auch durch Dialoge auf Augenhöhe, dass die Ostdeutschen, wenn wir jetzt von den Ostdeutschen sprechen wollen, sich besser beheimatet fühlen in den westdeutschen Institutionen. Es sind ja eben keine Institutionen, die Ostdeutsche aktiv mitgestalten konnten, prägen konnten, sondern sie wurden übergestülpt und man hat die Führungsposition in den Institutionen jeweils doch weitgehend mit Westdeutschen ausgestattet. Und das ist natürlich für die politische Selbstwirksamkeit und für Gerechtigkeitsfragen in der Demokratie ein ganz, ganz großes Problem. Also daran langfristig arbeiten, dass man sich, dass die Ostdeutschen besser in der Demokratie ankommen.
Das ist die Aufgabe. So sieht es Benjamin Höhne, Mitglied bei der dritten Generation Ost, einem Netzwerk von Wendekindern und Nachwendekindern, Politikwissenschaftler. Wir haben versucht, ein bisschen differenziert in den Osten zu schauen, auch wenn wir den Osten gesagt haben. Herr Höhne, ich danke Ihnen für die Zeit hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Frage, Stucke.